Missing Link Original.
Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer. Ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich anlässlich der 100. Episode anhand ausgewählter Themen erklären, wie dieser Podcast arbeitet und welchen Zugang ich zu sicherheitspolitischen Fragen wähle. Es ist kein Rückblick im klassischen Sinn, keine Bilanz und kein persönliches Resümee. Es ist ein Versuch, transparent zu machen, wie und warum ich arbeite, welche Fragen mich leiten, welche Perspektiven ich wähle und weshalb ich bestimmte Themen immer wieder aufgreife, auch dann, wenn sie unbequem, sperrig oder zunächst randständig wirken. Im Kern geht es mir dabei um Verstehen. Denn was man versteht, lässt sich einordnen. Und was man einordnen kann, verliert einen Teil seiner Bedrohlichkeit, ohne dass es verharmlost wird. Verstehen setzt Wissen voraus. Und Wissen entsteht nicht aus Schlagworten, sondern aus Analyse. Genau diesen Weg versuche ich in meinen Beiträgen zu gehen. Meine Analysen folgen keinem politischen Programm und keiner ideologischen Agenda. Sie folgen dem Anspruch, Zusammenhänge sichtbar zu machen, Strukturen zu erklären und dort nüchtern zu bleiben, wo öffentliche Debatten zur Zuspitzung neigen. Das bedeutet nicht, dass Leid, Verantwortung oder politische Entscheidungen ausgeblendet würden. Nein, im Gegenteil. Es bedeutet, sie so zu betrachten, dass sie begreifbar bleiben und nicht im Lärm von Angstbildern oder moralischer Überhitzung untergehen. Um diese Arbeitsweise greifbar zu machen, habe ich für diese Episode 5 Themenfelder ausgewählt, die in den vergangenen 100 Folgen immer wieder eine Rolle gespielt haben. An ihnen möchte ich beispielhaft zeigen, wie ich an Fragen herangehe, worauf ich den Fokus lege und warum ich bestimmte Perspektiven bewusst einnehme. Diese Themen sind nicht zufällig gewählt. Sie markieren Bereiche, in denen sich gezeigt hat, wie schnell Wahrnehmung kippen kann und wie wichtig es ist, Analyse nicht an Stimmungen, sondern an Strukturen auszurichten. Ich beginne mit dem Thema nukleare Bedrohung, weil es wie kaum ein anderes zeigt, wie sehr Wahrnehmung und Wirklichkeit auseinanderdriften können. Gerade deshalb ist für mich der strukturelle Zugang entscheidend. Wer das Nukleare ausschließlich emotional betrachtet, verliert den Blick für seine Funktionsweise. Wer hingegen versteht, wie Abschreckung, Doktrin, Signale und Kommunikation zusammenspielen, kann Risiken besser einordnen, ohne sie zu verharmlosen. Genau an diesem Punkt setzt meine Auseinandersetzung mit dem Nuklearen an. Wenn ich also über nukleare Bedrohung spreche, beginne ich bewusst nicht mit Angstbildern, sondern mit Struktur. In den vergangenen Jahren war ein großer Teil der öffentlichen Debatte von Zuspitzung geprägt. Eskalationsspiralen, rote Linien, Weltuntergangsrhetorik. Dabei wurde oft nicht sauber getrennt zwischen politischer Drohrhetorik, militärischer Doktrin und tatsächlicher Einsatzlogik. Genau diese Trennung ist aber für mich zentral. Nukleare Waffen sind kein normales militärisches Instrument. Sie sind Teil eines Abschreckungssystems, das gerade deshalb existiert, um nicht eingesetzt zu werden. Manöver, Verlegungen, scharfe Worte oder demonstrative Übungen sind in diesem System häufig Signale. Sie sind Teil einer kalkulierten Kommunikation zwischen Akteuren, die ihre gegenseitigen Grenzen sehr genau kennen. Wer jedes Signal sofort als Vorstufe zum Einsatz interpretiert, verfehlt die Funktionsweise dieses Systems. Das heißt nicht, dass das Risiko harmlos wäre. Es ist real, aber es liegt weniger in einer bewussten Entscheidung zum Einsatz als in Fehlinterpretation, Zeitdruck und gestörter Kommunikation. Kritisch wird es dort, wo Warnsysteme, politische Nervosität und militärische Routinen zusammenfallen. Deshalb ist Panik kein Erkenntnisgewinn, sondern selbst ein strategisches Risiko. Wer das Nukleare verstehen will, muss nüchtern bleiben, gerade dann, wenn die Sprache um ihn herum schrill wird. Der Verlauf der letzten Jahre hat diese Sichtweise bislang bestätigt. Trotz massiver, konventioneller Gewalt Trotz Eskalationsrhetorik und realer Krisen kam es zu keinem nuklearen Einsatz. Nicht aus moralischer Einsicht, sondern weil Abschreckung gewirkt hat. Und genau daraus ergibt sich für mich die entscheidende Anschlussfrage. Wenn nukleare Abschreckung weiterhin der letzte Stabilitätsanker der internationalen Ordnung ist, wer trägt diese politische und strategische Ultima Ratio eigentlich in Europa? Und mit welcher Glaubwürdigkeit? Das ist der Punkt, an dem Analyse beginnt und einfache Antworten enden. Schauen wir jetzt zum zweiten Kreis zum Thema Ukraine, das natürlich an der Wiege dieses Podcasts stand. Der Krieg in der Ukraine ist von Beginn an untrennbar mit Leid, Zerstörung und dem Tod von Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten verbunden. Jede Analyse, die das ausblendet, verfehlt ihren Gegenstand. Gleichzeitig zeigt dieser Krieg etwas, das in vielen westlichen Debatten lange unterschätzt wurde. Den anhaltenden Widerstandswillen einer Gesellschaft, die trotz massiver Gewalt ihren Willen zur Selbstverteidigung nicht aufgegeben hat. In meinen Beitragen rücke ich deshalb jene Ebenen in den Fokus, auf denen sich entscheidet, ob ein solcher Widerstand überhaupt tragfähig bleibt. Es geht um Organisation, Ausbildung, Rotation, industrielle Leistungsfähigkeit, Instandsetzung und politische Steuerung. Diese Faktoren erklären nicht den Mut einzelner Menschen, aber sie bestimmen, ob dieser Mut dauerhaft in Verteidigungsfähigkeit übersetzt werden kann oder ins Leere läuft. Der Verlauf des Krieges hat gezeigt, dass technologische Mittel allein keine Entscheidung erzwingen. Entscheidend ist die Fähigkeit, Verluste auszuhalten, sich anzupassen und Lernprozesse in stabile Strukturen zu überführen. Dass die Ukraine dazu über Jahre hinweg in der Lage war, ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines gesellschaftlichen Willens, der sich nicht aus Parolen speist, sondern aus dem Bewusstsein, zu Unrecht angegriffen worden zu sein und dem unbändigen Willen, die erworbene Freiheit nicht zu verlieren. Vor diesem Hintergrund wirken Teile der westlichen Debatte befremdlich. Der moralisch aufgeladene Ruf, keine kriegsverlängernden Waffen mehr zu liefern, blendet aus, dass es hier um Selbstverteidigung, um Notwehr eines ganzen Volkes geht. Waffen verlängern keinen Krieg an sich, sie entscheiden darüber, ob ein angegriffener Staat überhaupt handlungsfähig bleibt. Wer diesen Zusammenhang nicht benennt, missachtet auf zynische Weise den Widerstandswillen eines betroffenen Volkes. Es war und ist mir wichtig, das transparent zu machen. Im Ukraine-Krieg wird sichtbar, was Selbstverteidigung im 21. Jahrhundert bedeutet. Nicht als heroische Erzählung, sondern als dauerhafte Belastung von Menschen, Strukturen und Gesellschaften. Diesen Zusammenhang sichtbar zu machen, ist kein Zynismus gegenüber dem Leid, sondern eine Voraussetzung, um es politisch ernst zu nehmen und vielleicht doch auch noch in Europa die richtigen Schritte zu setzen. Apropos Europa und richtige Schritte. Das nächste, immer wiederkehrende Thema führt uns in die Kälte. Als ich die Arktis im Jahr 2022 erstmals thematisiert habe, wurde das vielfach als exotisch wahrgenommen. Die mir zugängigen Reaktionen zeigen, dass dieser Raum damals noch nicht als sicherheitspolitischer Faktor erkannt wurde, sondern eher als Randthema jenseits der akuten Krisen. Was jedoch 2022 noch als Randthema erschien, wurde in den folgenden Jahren zunehmend Teil offizieller sicherheitspolitischer Debatten und spätestens auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2026, wo offen über eisfreie Schifffahrtswege, Grönland, Frühwarnsysteme und Reichweiten gesprochen wurde, zeigte sich, dass die Arktis nicht mehr nur als Zukunftsfrage, sondern als gegenwärtiger Handlungsraum verstanden wird. In meinen Analysen habe ich die Arktis von Beginn an nicht als Projektionsfläche behandelt, sondern als operative Wirklichkeit. Es handelt sich um einen Raum extremer Distanzen, begrenzter Infrastruktur und hoher Abhängigkeit von Logistik, Sensorik und verlässlicher Präsenz. Handlungsfähigkeit entsteht hier nicht durch politische Erklärungen, sondern durch Häfen, Eisbrecher, Kommunikation, Such- und Rettungsfähigkeit, Luft- und Seezugänge, sowie Kontrolle des Unterwasserraums. Gleichzeitig habe ich auch konkrete Verwundbarkeiten benannt. Dazu gehört die Frage, wo begrenzte militärische Schritte unterhalb klassischer Eskalationsschwellen denkbar wären. Spitzbergen ist in diesem Zusammenhang kein Alarmszenario, sondern ein analytisches Beispiel. Ein besonderer völkerrechtlicher Status, geringe militärische Absicherung und hohe symbolische Wirkung machen den Raum strategisch sensibel. Könnte Russland hier die NATO angreifen? Solche Orte zeigen, wie Konflikte getestet werden können, ohne sofort in offene Konfrontation zu kippen. Entscheidend ist dabei weniger die Vorstellung eines unmittelbaren Krieges als die Dimension Zeit. Frühwarnung, Reichweite und Reaktionsfähigkeit bestimmen, ob politische Entscheidungen unter Druck oder mit Handlungsspielraum getroffen werden. Infrastrukturentscheidungen in der Arktis wirken langsam, aber über Jahrzehnte. Die Arktis steht damit exemplarisch für eine Form von Sicherheitspolitik, die lange unterschätzt wurde, nämlich geopolitisch vorausschauend und technisch investitionsorientiert. Dass dieses Thema heute breiter verstanden wird, markiert keinen plötzlichen Strategiewechsel, sondern das Nachholen einer Einsicht, die sich strukturell bereits früher abzeichnete. Ein ganz anderes Thema, welches aber an Bedeutung laufend zunimmt, ist die kritische Infrastruktur. Vom Meeresboden bis in den Weltraum. Sicherheitspolitik wird heute nicht nur an sichtbaren Frontlinien entschieden, sondern auch in der Stabilität von Infrastrukturen. In meinen Beiträgen habe ich deshalb wiederholt darauf hingewiesen, dass sich Verwundbarkeit nicht auf einzelne Bereiche beschränkt, sondern als zusammenhängender Raum verstanden werden muss, eben vom Meeresboden über terrestrische Netze bis hinauf in den Weltraum. Unterseeische Kabel, Pipelines, Häfen und Energieanbindungen bilden dabei nur die unterste Ebene. Darüber liegen Stromnetze, Rechenzentren, Transportachsen, Kommunikationsknoten und industrielle Steuerungssysteme. Noch darüber befinden sich satellitengestützte Navigation, Aufklärung, Kommunikation und Zeitreferenz. Diese Ebenen sind technisch getrennt, funktional aber miteinander eng verknüpft. Störungen in einem Bereich wirken sich unmittelbar auf andere aus. In meinen Analysen geht es deshalb nicht um einzelne Bedrohungsszenarien, sondern um Abhängigkeiten. Moderne Gesellschaften funktionieren nur, solange diese Infrastrukturen verlässlich zusammenspielen. Je stärker die Vernetzung, desto größer die Effizienz, aber auch die Verwundbarkeit. Angriffe, Sabotage, technische Störungen oder gezielte Beeinträchtigungen müssen dabei nicht offen militärisch sein. Schon begrenzte Eingriffe können erhebliche strategische Wirkung entfalten. Dass diese Dimension inzwischen ernst genommen wird, zeigt sich auch institutionell. Weltweit entstehen neue Zuständigkeiten für den Schutz kritischer Infrastruktur, Unterwasser- und weltraumbezogene Kommandostrukturen, verbesserte Lagebilder, spezialisierte militärische und zivile Fähigkeiten sowie engere internationale Abstimmung. Der Fokus verschiebt sich dabei von klassischer Abschreckung hin zu Resilienz, Redundanz und Wiederherstellungsfähigkeit. Entscheidend ist, dass Infrastruktur nicht als technisches Randthema missverstanden wird. Sie ist kein neutraler Hintergrund, sondern selbst sicherheitspolitischer Raum. Wer sie nicht schützt, verliert Handlungsfähigkeit, oft ohne, dass ein einziger Schuss fällt. Diese Zusammenhänge sichtbar zu machen, ist keine Panikmache. Es ist der Versuch, Sicherheitspolitik als die Realität vernetzter, abhängiger Systeme darzustellen und das in einer Welt, in der Stabilität nicht spektakulär zusammenbricht, sondern schrittweise erodiert. Als letztes Beispiel will ich die Geopolitik aufgreifen, also Analyse, Verfahren und Erkenntnisse zu politischen Machtverhältnissen und staatlichem Handeln in direktem Bezug auf geografische Gegebenheiten. Mit meinen immer wieder eingeflochtenen Ausführungen zur Geopolitik möchte ich in meinen Beiträgen die Parameter Macht, Raum und Abhängigkeiten verständlich aufzeigen. Bereits in einer frühen Folge habe ich darauf hingewiesen, dass Russland, China und die USA in Kategorien denken, die in Europa lang als überholt galten, nämlich Kontrolle von Räumen, Einflusszonen und strategischen Zugängen. Das ist nicht ideologisch konnotiert, sondern eine Logik, die in Zeiten vermeintlicher Ordnung mental verdrängt wurde. Dabei habe ich klassische geopolitische Konzepte wie Heartland und Rimland nicht als Lehrsätze verwendet, sondern als Erklärungshilfen. Sie zeigen, warum bestimmte Räume immer wieder zum Fokus von Machtprojektion werden. Gerade auch die Ukraine wird in diesem Zusammenhang verständlich, nicht als moralisches Symbol, sondern als geostrategischer Schlüsselraum zwischen kontinentaler Machtausdehnung und maritimer Einbindung. Der Bezug auf Brzezinskis Schachbrett dient dabei nicht der Rechtfertigung von Politik, sondern dem Verständnis, warum dieser Konflikt nicht isoliert betrachtet werden kann. In späteren Episoden habe ich diesen Raumbezug erweitert. Geopolitik entscheidet sich nicht nur an Land, sondern entlang von Seewegen, Engstellen und Ressourcenströmen. Maritime Achsen, Energiezufuhr, Transportkorridore und Rohstoffabhängigkeiten bestimmen, wer handlungsfähig bleibt und wer unter Druck gerät. Konflikte entstehen dabei selten aus einem einzigen Motiv, sondern aus der Überlagerung von Machtinteressen, Versorgungsfragen und strategischer Verwundbarkeit. Gerade der Blick auf Ressourcen zeigt, wie dauerhaft diese Logik wirkt. Ob Öl, Gas oder andere Bodenschätze, es geht nicht um einzelne Rohstoffe, sondern um Kontrolle, Zugang und Absicherung. Geopolitik liefert hier Erklärungen, die politische Entscheidungen rahmen. Geopolitische Wirklichkeit entfalten ihre Wirkung unabhängig davon, ob man sie politisch akzeptiert oder moralisch ablehnt. Handeln, das sich an ihnen orientiert, bleibt gestaltend. Handeln, das sie ignoriert und auf ihre Auflösung durch gute Absichten setzt, läuft Gefahr, von der Realität eingeholt zu werden. Probieren wir auch heute ein Fazit. Nach 100 Episoden lässt sich festhalten, dass sich dieser Podcast dem Verständnis von Sicherheitspolitik durch Einordnung, Struktur und Analyse verschrieben hat. Die Themen werden selten einfacher, aber durch geduldige Erklärung klarer. Mein Ziel war und ist es, Zusammenhänge allgemein verständlich, ohne Vereinfachung nachvollziehbar zu erklären, stets orientiert an der Relevanz, nicht an der Popularität oder auch Aktualität. Dafür danke ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ihr Feedback hat mich bestätigt, dass der Ansatz, nichts vorauszusetzen, sondern zu erklären, angenommen wird. Auch künftig werde ich diesem Weg treu bleiben. Wir betrachten gemeinsam die Strukturen und Bedingungen, unter denen Macht wirkt und Entscheidungen fallen. Mein Anspruch bleibt, Komplexität verständlich zu machen, ohne sie zu simplifizieren. Denn Verstehen schafft Orientierung und Orientierung ermöglicht verantwortliches Handeln, aber auch Ruhe und Gelassenheit. Und weil mir die Frage oft gestellt wird, warum dieser Podcast eigentlich stets bereit heißt, auch hier eine kurze Antwort. Für mich stecken in diesem Namen vier Ebenen, die meine Sicht auf die Sicherheitspolitik prägen. Zuerst ist da eine ganz persönliche, fast schon nostalgische Komponente. Der Name Stets bereit ist eine bewusste Referenz an die Wehrdiensterinnerungsmedaille des österreichischen Bundesheers. Sie erinnert an den Grundauftrag jedes Soldaten, den persönlichen Einsatz für sein Land. Aber über die Medaille hinaus bedeutet Stets bereit für mich vor allem Einsatzbereitschaft. Es ist das Kernprinzip jeder Armee, die Fähigkeit, im Ernstfall sofort zu funktionieren. Dazu kommt die analytische Wachsamkeit. In der Sicherheitspolitik gibt es keinen Pausenknopf. Wer nicht ständig beobachtet und antizipiert, wird von der Realität überholt. Für mich heißt stets bereit zu sein, deshalb auch komplexe geopolitische Lagen zu durchdringen, um sie zu erfassen. Und zu guter Letzt geht es um Wehrhaftigkeit. Sicherheit ist kein statischer Zustand, den man einmal erreicht und dann besitzt. In diesem Podcast geht es mir darum, Sicherheitspolitik transparent zu machen, damit wir als Gesellschaft verstehen, was im Hintergrund passiert, um stabil zu bleiben. Ich bin seit 100 Episoden stets bereit für diese Themen. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer.
Missing Link.